Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotopodcast. Heute mit einer Folge, die zwar mit mir, Tino, und wir haben heute einen Interviewgast und das ist der Stefan aus Mönchengladbach. Herzlich willkommen, hallo Stefan.
Ja, hallo Tino.
Stefan, der Grund, weshalb ich dich angesprochen habe, mal hier beim Fotopodcast dabei zu sein, ist, dass ich dich kennengelernt habe bei einem Basketballspiel zwischen den Düsseldorf Baskets und Rasterfechter, also zwei Vereinen, die jetzt zum Ende der Saison der zweiten Ball-Basketball-Bundesliga im Playoff-Finale standen, die sich also für den Aufstieg in die erste Basketball-Bundesliga qualifiziert haben. Mhm. Und ich habe dann in Düsseldorf gerne zum Fotografenteam gehören wollen und insofern haben wir da Kontakt aufgenommen und uns kennengelernt. Mhm. Erstmal, wie kannst du ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, woher du kommst und in welchem Bereich der Fotografie du dich so zu Hause fühlst?
Ja, also woher ich komme, ich wohne hier in Mönchengladbach und bin halt viel unterwegs, alles was hier in, sagen wir mal, Nordrhein-Westfalen so rum passiert. Und wie halt auch, war ich auch schon in eurer schönen Halle im Fechterdom Anfang Januar. Und so richtig zu Hause fühle ich mich eigentlich wirklich, wenn es um die Sportfotografie geht. Dabei habe ich ganz klar ein Motto, alles außer Fußball. Das heißt, mir ist eigentlich kein Sport zu entfernt, zu extrem, zu, ja, wie sagt man, extrem war da schon das gutes Wort. Und ich mache also dementsprechend auch alles, sei es American Football, Basketball, Cheerleading und jetzt zu allerletzt sogar den Lateinformationen beim Tanzen in der Oberliga. Und selbst das macht Spaß.
Das kann ich mir vorstellen, das sind ja alles Bereiche, die aber so in der Öffentlichkeit ja alle gar nicht präsent sind. Also Fußball-Bundesliga sieht man ja wirklich fast tagtäglich in der Zeitung, im Fernsehen. Aber wenn ich jetzt, wie du sagst, Lateintanz oder auch American Football, das sind ja nun Sportarten, die schon ein spezielles Publikum haben oder die eben so nicht in der Öffentlichkeit stehen.
Ja, das ist grundsätzlich richtig und auch einer der Gründe, weshalb ich mich, ich will nicht sagen, gerade darauf spezialisiert habe. Aber es ist eben genau das, wo ich mir denke, es sind genügend Sportarten und auch viele Sportler, die, finde ich, hier einfach mehr Präsenz auch, ja, willst du nennen, verdient haben. Und dementsprechend unterstütze ich da auch sehr gerne hier unser Team aus Mönchengladbach. Das ist das Mönchengladbach Wolfpack, wo ich auch sehr viel mit unterwegs bin.
Das ist jetzt welche Sportart?
Das ist American Football.
Okay.
Und es ist auch so, sagen wir mal, wenn ich so die Sportarten der Priorität nach sortieren oder ordnen müsste, dann kommt das auch bei mir ganz klar an erster Stelle. Also erst kommt der American Football und danach kommt dann der Basketball, was insofern sehr praktisch ist, weil die Saison hört Anfang Oktober vom American Football auf mit dem German Bowl, der auch dieses Jahr wieder in Berlin ist, wo ich dann auch wieder dran teilnehmen werde. Und danach geht dann so die Basketball-Saison wieder los. Das ist so Ende September. Das heißt, das schneidet sich so ein kleines bisschen. Das passt aber eigentlich ganz gut. Und wenn dann die Playoffs quasi oder die normale Rückrunde auch im Basketball nächstes Jahr quasi zu Ende ist und die Playoffs an sind, dann fängt auch gerade so American Football wieder an. Das heißt, da hat man eigentlich das ganze Jahr was zu tun.
Mich würde ja interessieren, in welchen Ligen deine Mannschaften spielen. Ich habe schon vom Basketball eben gesagt, das ist zweite Bundesliga, möglicherweise jetzt in der kommenden Saison auch erste Bundesliga. Aber wie sieht es beim American Football aus?
Also ich bin mir da für keine Liga zu schade, um es da so auszudrücken. Denn für mich geht es da, wie gesagt, primär immer um den Sport. Und solange ich guten Sport dabei sehen kann oder schöne Motive habe, eines der zweiten Mottos, die ich habe geschossen, denn ich hatte ein Motiv, ich fange auch ganz unten an, wie jetzt bei uns. Wir haben mit unserer Mannschaft dieses letztes Jahr neu anfangen müssen und fangen dann in der Landesliga an, machen dann jetzt in der Verbandsliga unsere Mönchengladbacher Handballer, die von Borussia, also es gibt von Borussia Mönchengladbach auch eine Handballabteilung, die kennt nur keiner, die spielen in der Oberliga, da gehe ich halt auch sehr gerne hin. Und halt American Football, jetzt ist momentan die GFL regulär im Spielbetrieb.
Was ist die GFL?
Das ist die German Football League.
Okay.
Das ist dann die erste Bundesliga und die GFL 2, also German Football League 2, das ist dann die zweite Bundesliga und dann geht es halt nach hinten runter.
Okay. Und wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich jetzt für diese Sportarten zu interessieren? Also man muss auch erstmal erfahren, dass es die und die Vereine in der Region gibt und
ich will sagen, da müsste ich weit ausholen. Jetzt muss man dazu allerdings auch sagen, ich mache das mit dem Fotografieren, wenn man das jetzt mal in der Gesamtzeit nimmt, eigentlich noch nicht so lange. Also ich bin jetzt erst seit 2008 dabei. Und da habe ich mir so zumindest meine erste kleine Kamera geholt. Das war eine Olympus E410, glaube ich, mit so einem Standard-Kit-Objektiv. Und war ich damals ganz stolz drauf, erinnere ich mich noch.
Aha.
Und habe mir dann gedacht, so, neue Kamera, ist ja eine Spiegelreflex, muss ja gut sein.
Ja.
Und bin dann mal rumgezogen und wollte was fotografieren. Ja, wusste nicht was. Und weiß nicht, Bäume und Architektur reizen mich jetzt nicht unbedingt so. Also habe ich mir so in den Kopf gesetzt, fährst du mal zu so einer Skateboardbahn, weißt du, und dann, wie das so im Kopfkino ist, ja. Du träumst von irgendwelchen Boardern, die da rampen, springen, in der Luft stehen, Board über Kopf oder keine Ahnung.
Ja.
Ja, dann habe ich mich über Google Maps mal schlau gemacht und wo ist denn hier die nächste Skateboardbahn? Bin da hingegangen. Dann war die Rampe genau einen halben Meter hoch und die beiden, die versuchten da drüber zu fahren, die haben es irgendwie im dritten Anlauf auch geschafft, aber halt, ne? Da passte okay. Das Kopfkino nicht ganz dazu und dementsprechend war das dann halt nichts mit den Motiven. Auf dem Rückweg von dieser Rampe bin ich dann aber an einer Sporthalle vorbeigekommen, wo dann Handball gespielt wurde. Ja, ich mit meiner kleinen Kamera da rein. Habe dann 150 Bilder gemacht, wovon ich nachher 149 wieder gelöscht habe. Denn wie das so ist, du hast keine Ahnung, muss ja alles gut sein. Und du hast da so eine Kit-Linse drauf, die je nachdem, wie du zoomst, dann schon eine Blende von 6 oder 7 hat. Und da bleibt dann von dem Bild nicht mehr viel übrig. Ne? Ja. War die Enttäuschung groß.
Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, so ist das ja immer, dass man sich erstmal mit irgendeiner Vorstellung an irgendein Motiv heranwagt und dann einfach feststellt, dass man einmal vielleicht A über die einmal von der Sache keine Ahnung hat und noch nicht weiß, wie man es umsetzt, aber dann zum anderen auch feststellt, dass die Hardware, mit der man ausgerüstet ist, überhaupt nicht geeignet ist, so spezielle Dinge, wo natürlich Geschwindigkeit hier, kurze Verschlusszeit, aber auch offene Blende gefragt, dass man über das gar nicht verfügt.
Richtig. Ja gut, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, halt mit den ganzen Blende und das war mir damals noch alles böhmische Dörfer. Ne? Deswegen ist die Kamera da auch erstmal ganz schnell wieder irgendwo in einem Regal verschwunden für ein gutes halbes Jahr, weil keine Zeit, ne? Man hat ja dann immer andere, wichtigere Dinge zu tun.
Okay. Es ist auch ganz, ganz lustig, dass die Olympus, die du gerade nanntest, ja auch eine Kamera ist, die im Seitenverhältnis 4:3 fotografiert, gar nicht so wie heute die Spiegelreflexkameras in diesem Kleinbildverhältnis 3:2. Aber immerhin RAW-fähig und auch schon 10 Millionen Megapixel. Das war ja vor 6 Jahren ist das jetzt her, dass die Kamera rausgekommen ist. Das war ja schon eigentlich eine ganz qualitativ ja schon ganz ordentlich.
Ja, und bei Tageslicht machte die auch ganz anständige Bilder, so ist das nicht. Und dementsprechend war das auch so die ersten. Als ich dann zum American Football kam, war das auch so die Kamera, die ich so die ersten, ich glaube, 3 oder 4 Monate dafür benutzt hatte.
Okay. Ist jetzt eine Kamera, die hat jetzt keinen DX-Sensor wie die Nikon oder wie der Crop-Sensor der Canon-Kamera, ist ein bisschen kleiner. Aber immerhin, ich denke, das war damals auch für den Preis schon mal eine ganz ordentliche Kamera zum Einsteigen.
Ja gut, das war halt auch so, das war glaube ich damals ein Angebot bei Saturn oder was gewesen. Ne? Da war dann ein kleines, ich glaube, es war ein kleineres Objektiv dabei und ein 150er und die E410, die hatte aber auch einen Crop von 2.
Ja.
Also dementsprechend warst du dann schon bei 300 oder was.
Ne? Okay. Jetzt bist du schon nebenbei darauf eingegangen, wie du es überhaupt, wie du überhaupt dort zum Fotografen kamst. Du bist einfach da reingegangen und hast fotografiert.
Das, nee, so oder? Einfach war es nicht.
Wie war das?
Also ich sag mal so, hinterher wurde es natürlich, es wird natürlich hinterher immer irgendwo einfacher. Aber angefangen hatte das eigentlich, wie gesagt, Kamera lag im Schrank, weil ne, die Ergebnisse waren nicht die, die man sich so erhofft hatte. Man hatte dann auch irgendwie andere Sachen zu tun. Und dann wurde ich von jemandem angeschrieben, hör mal zu, du hast doch da was mit Kamera und so. Ja, ich sag, ich habe eine, aber mit Umgehen ist so eine andere Sache. Ne? Und er fragte dann, ob ich nicht mal für ihn ein paar Fotos machen könnte, denn wir hätten ja in Gladbach zu der Zeit damals, gab es hier die Mönchengladbach Mavericks und die sind quasi damals von der, ich glaube, 4. in die 3., in die 2., in die 1. durchmarschiert. Und da fragte er halt immer, da könnte ich ein paar Fotos brauchen, hast du nicht Lust für mich da ein paar Bilder zu machen? Ja, weiß ich so. Ich meine, ich kannte American Football. Der Sport macht mir Spaß. Ich gucke den auch gerne oder gucke den auch damals schon gerne. Aber ich so, weißt du, Fotograf, keine Ahnung. Ne?
Gut, aber wenn man zu den Ersten gehört, die eine digitale Spiegelreflexkamera besitzen, das ist ja heute haben viel mehr schon eine Spiegelreflexkamera, aber damals warst du wahrscheinlich einer der Ersten, die eben digital fotografiert haben und die dann auch mal schnell Bilder liefern konnten, ne?
Ja, das war auch gut, ob ich jetzt damals einer der Ersten war, weiß ich nicht, aber es ist halt immer sehr angenehm. Du machst das Bild, kannst es gucken, was du nicht willst, kannst du löschen und ja, du hast die Bilder halt relativ schnell parat, wobei das ist noch so ein Thema, da komme ich nachher noch drauf ein, wollte ich nachher noch drauf eingehen, denn so wie man die Bilder, zumindest meine Fotos, wie man sie nachher sieht, so fallen sie nicht aus der Kamera raus. Ne?
Okay, wie ist das denn heute, wenn du irgendeine in der und der Liga, bei dem und dem Verein, würde ich jetzt gerne auch mich anbieten für Fotos oder möchte gerne fotografieren. Wie gehst du da vor? Denn du bist ja nun, darf ich vielleicht sagen, du bist also kein Profifotograf, du lebst da nicht von, das ist für dich auch ein Hobby.
Richtig, das ist reines Hobby, reine Spaßveranstaltung für mich, ja.
Und wie gelingt dir das, dass du dann eben auch immer einen Presseplatz bekommst, dass du auch dann direkt am Spielfeldrand fotografieren darfst?
Ja, das ist, wie sagt man immer, ein Presseausweis, der öffnet einem nicht unbedingt jede Tür, aber er hilft ungemein. Und ich sehe mich da in der Tat auch in dem Sinne, in der Vergangenheit habe ich ja schon als Blogger fungiert und ich sehe mich da so ein bisschen auch als Freizeitjournalist. Ist vielleicht ein blöder Begriff, aber so sehe ich selber. Und als bestimmte Presseausweise, es gibt ja da verschiedene Kategorien, also den richtigen Sportpresse, wenn du so willst, den kriegst du nur, wenn du es also hauptberuflich machst. Und es gibt aber genug andere Pressevereinigungen, denen man beitreten kann, auch als Freizeitjournalist in der Form.
Und was setzen diese Vereinigungen voraus, um eben, oder welchen Nachweis musst du erbringen, damit du von denen einen Ausweis bekommst?
Du musst im Grunde nur nachweisen, dass du einer journalistischen Tätigkeit nachgehst. Was in meinem Fall halt in dem Sinne einfach war, ich hatte das jetzt sagen wir mal, da setzen wir jetzt ein bisschen weiter hinten an. Ich war ja schon das eine Jahr damals mit dem für den Kollegen, der mich da gefragt hatte, hör mal, möchtest du nicht mal für mich Bilder machen? Aus dem Mal wurde dann jedes Spiel.
Okay.
Und ich hatte dementsprechend ein Jahr GFL quasi bei mir im Repertoire, hatte auch eine Internetseite, wo ich die Bilder soweit veröffentlichen konnte und hatte damit meinen, in Anführungszeichen, journalistischen Hintergrund.
Okay, und dann musst du natürlich irgendwelche Nachweise erbringen in Form von in Publikationen, nehme ich an?
Ja, also du brauchst im Grunde nicht mal den Nachweis erbringen. Nur wenn sie das mal überprüfen, sollte es entsprechend so sein. Ansonsten entziehen sie ihn dir halt wieder.
Okay.
Oder kann es dir passieren, dass er dir dann wieder entzogen wird.
Und man füllt dann irgend so ein Antragsformular aus, nehme ich an. Mhm. Und dort gibt man dann eben, gibt man eben an, was man arbeitet oder beziehungsweise welche in welcher Form man journalistisch tätig ist.
Richtig, genau. Und halt, dann trenne ich noch, in der Regel, bei der ersten Anmeldung waren es damals, ich muss jetzt lügen, 130 oder 150 Euro. Denn du musst ja noch den Restbetrag vom ersten Jahr, wo du dann eventuell, je nachdem wann du beitrittst. Ich hatte zum Beispiel damals dann die Presseausweise, das war genau so ein Knackpunkt 2010 und 11. Und dann kriegte ich den Zehner noch und den Elfer hinterher. Und danach wird es dann allerdings günstiger, weil die Verlängerung jedes Jahr günstiger ist.
Okay. Und wir können vielleicht dann auch für unsere Hörer, die in dem Bereich mal tätig werden wollen und bislang ganz engagiert von der Tribüne aus fotografiert haben, können wir vielleicht dann mal den Link auf den Blog stellen zu der Vereinigung, von der du den Presseausweis hast. Vielleicht kannst du einmal den Namen nennen.
Das ist die DVPJ, Deutscher Verband der Pressejournalisten. Aber da gibt es auch, weiß nicht, noch zwei oder drei andere. Also es muss jetzt nicht unbedingt der sein. Es ist halt nur in Anführungszeichen hilfreich. Man liest halt auch bei den ganzen Vereinen, wenn man irgendwo akkreditiert sein möchte, muss man entsprechend eine E-Mail hinschicken mit einer Kopie des Presseausweises. Also, und wie gesagt, er öffnet nicht jede Tür, aber er hilft ungemein.
Okay, und in welchen Situationen bist du mal mit deinem Presseausweis nicht erfolgreich akkreditiert worden?
Jetzt muss ich nachdenken. Also ich glaube bisher noch gar nicht.
Okay, wahrscheinlich sind das dann, könnte ich mir vorstellen, dass es dann bei Veranstaltungen, wenn es jetzt, wenn du dich beispielsweise bei ersten Fußball-Bundesliga akkreditieren lassen wolltest.
Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das nicht geht, ja.
Aber ich denke so in den Sportarten, wo der Pool der Journalisten dann ums Spielfeld herum noch überschaubar ist, hat man durchaus gute Chancen, da sicherlich akkreditiert zu werden. Ja, das ist doch schon mal ein guter Tipp.
Ja, wobei man muss auch hier sagen, ich war jetzt zuletzt letztes Jahr ein Highlight, ich glaube, das war 2012, da war ich hier in Düsseldorf, waren die Harlem Globetrotters, also auch in der Halle im Castello. Das war schon eine richtig geile Show, das hat schon Spaß gemacht, wobei ich schon zumindest vom Hören sagen, soll das jetzt nicht so die Hammer-Show gewesen sein, es gäbe auch bessere von denen, aber es hat halt trotzdem Spaß gemacht. Da war so eine Besonderheit, die war ganz witzig, man hat die Pressefotografen, es waren genau drei zugelassen,
okay.
Wir drei wurden auf die Tribüne gesetzt, hinter die VIPs.
Ach du Schande.
Also vor uns saßen noch zwei Reihen, ein bisschen abgestuft. Also wir saßen da in diesen, also du hast die Halle ja mal gesehen.
Ja.
Das geht ja so ungefähr 2 Meter hoch und dann kommen die Sitzreihen.
Ja, genau.
So, wir saßen also in ungefähr 2,5 Metern Höhe, noch zwei Reihen vor uns. Und also die Leute vor mir, die haben mir total leid getan. Die hatten die teuersten Karten. Ich glaube, da kostete der Platz so um die 100, 150 Euro oder so.
Ja.
Und dann haben die von drei Fotografen im Hintergrund den ganzen Abend nur
ratatatatata. Ja, natürlich. Ja, wobei die Halle toll ist, nicht? Also, ja. Und man hat auch aus der Perspektive, kann man wirklich tolle Fotos machen, aber spannend ist natürlich dann, oder auch...
Eigentlich ist die richtige Höhe ja die Hüfthöhe, ne?
Genau. Ja dann, wo du es gerade sagst, die Hüfthöhe, du bist jetzt also in einem, bist vielleicht in einem Stadion oder du bist in einer Halle, je nach Sportart. Mhm. Wo findest du in der Halle, in dem Stadion, wo platzierst du dich gerne? Wo ist für dich der Punkt, von dem du sagst, da kann ich meine Motive einfangen?
Das ist immer auch da wiederum recht schwierig, weil da auch vielleicht nur ein Tipp für jemanden, der das vielleicht in Zukunft machen möchte. Also gerade wenn ich in bestimmten Hallen oder was neu bin, suche ich mir eigentlich immer den Pressesprecher, an den ich auch normalerweise schreibe wegen den Akkreditierungen. Mhm. Und frag ihn halt, was in der jeweiligen Halle, also ich stelle mich erstmal vor, wer ich bin und frag ihn dann auch, was in der jeweiligen Halle erlaubt ist. Weil das ist dann doch sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man hinkommt. Das Krasseste, was ich jetzt erlebt hatte, war damals in Kirchheim. Da war auch Pro A.
Ja.
Spielten wir letztes Jahr in den Playoffs gegen die Kirchheim Knights. Und die Halle ist so eng, dass du dich eigentlich irgendwo an einer Sache, sagen wir mal, hinsetzen musstest. Und die dir gegenüber in die Kamera blitzten. Also die haben am Spielfeld geblitzt.
Das habe ich, glaube ich, in irgendeiner Übertragung mal gesehen. Aber ich glaube, das war in Ehingen. Mhm. Und dort standen am Spielfeldrand Fotografen, die haben geblitzt. Und das
also das habe ich noch nie gesehen im Profisport sonst. Also
ja, das ist... seltsam. Ich habe es beim Fußball sowieso noch nie gesehen, weil einfach das Spielfeld so groß ist. Aber beim Basketball ist es ja etwas kleiner, aber auch da muss man sich ja fragen, A, ja. Was bringt der Blitz in dem Fall überhaupt noch? Und B, stört das nicht auch die Spieler?
Das ist das, was ich eigentlich vermute auch. Ich meine, die Halle war nicht schön, das Licht war schlecht. Ich meine, gut, die Halle ist nun mal nur, also in der Halle wäre Kirchheim auch gar nicht höher gekommen, davon abgesehen. Hm. Aber es ist einfach ärgerlich, weil du sitzt da mit deiner Ausrüstung, hast alles wie immer eingestellt und dann machst du deine Bilder und dann flashen dir da frontal zwei Blitze entgegen. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Bilder gelöscht wie zu dem Zeitpunkt. Da bin ich geärgert.
Glaube ich. Und jetzt haben die, das ist also ein Tipp, den du eigentlich auch dann an die Kollegen weitergeben würdest. Auf jeden Fall vor jedem Spiel in einer fremden Halle, dich einmal an den Pressesprecher zu wenden und eben dich zu erkundigen, wie es aussieht, in welchen Bereichen du fotografieren darfst und worauf man achten muss?
Ich sage immer, mein Tipp ist dahingehend einfach, lieber einmal positiv auffallen, indem man mal hier fragt, hör mal zu, was geht? Also wie ist das? Ich kenne das so und so, wie ist es hier? Mhm. Und als wenn man nachher negativ auffällt, dass man irgendwas macht, was man eigentlich gewohnt ist. Ich nenne das mal wie bei uns, dass du da einfach aufs Feld rennst beim Einlaufen, dich da frei bewegen kannst.
Ja.
Und plötzlich ziehen sie dich vom Feld runter, weil es nun mal da vielleicht nicht erlaubt ist.
Okay.
Ja, das ist zum Beispiel, ich will nicht sagen, mir passiert, aber das ist beim Eishockey, während du dich in der Regel bei der DEL in Düsseldorf um das Feld rum frei bewegen kannst oder halt auch in den Ecken stehen darfst. Ja, die hast du ja da immer da, wo diese Eismaschinen rein und raus fahren, diese breiten Ecken. Mhm. Und während du dich da eigentlich frei bewegen kannst, ist es in Krefeld, darfst du es nicht. Dann stellst du dich da gerade hin, dann kommt von hinten einer von der Security und fängt dich an anzuranzen hier. Ihr wisst genau, dass ihr hier nicht stehen dürft.
Ah, okay.
Okay, ja, lernt man dann.
Und ja gut, man muss dann wahrscheinlich einen Kompromiss finden zwischen dem, was man darf und ja, aber auch natürlich eine Position zu finden, wo man die entsprechenden Motive einfangen kann.
Mhm, genau.
Also wenn ich
das lernt man, denke ich mir, von Spiel zu Spiel. Also wie gesagt, ich mache ja mittlerweile was außer Fußball eigentlich alles und ich sage immer, man braucht pro Sportart. Also es hat mir eigentlich nie geholfen, was ich vom Football wusste, konnte ich beim Basketball nicht brauchen. Was ich beim Basketball gelernt habe und mit dem Football zusammen, konnte ich beim Eishockey nicht brauchen.
Okay.
Man braucht immer mindestens, zumindest meiner Erfahrung nach, wenn man irgendwo neu hinkommt, brauchst du 3 bis 4 Spiele, bis man so ein bisschen den Ablauf drin hat, um dann halt auch zu, ja, so ein bisschen das Gespür dafür zu kriegen, wo man die richtigen Bilder kriegt.
Spielt denn dann auch die Ausrüstung eine Rolle, wenn du sagst, ich gehe zum Eishockey, benötige ich vielleicht ein anderes Objektiv oder irgendwelche anderen oder einen anderen Body, als wenn ich zum Basketball gehe?
Also mit einem anderen Body könnte ich jetzt persönlich gar nicht sagen, weil ich selber fotografiere nur mit meiner Nikon D90, also eigentlich noch eine relativ überschaubare und bezahlbare Kamera. Mhm. Dann davor wiederum wird es dann natürlich, wie du selber auch weißt, relativ teuer, denn innerhalb von der Halle, egal wo du bist, kannst du eigentlich ohne die lichtstarken Objektive eigentlich gar nichts machen.
Das heißt, Blende 2,8 ist eigentlich Pflicht, genau. Bei der Linse.
Genau, und ich habe mir eigentlich gerade nur wegen der Hallen, habe ich mir dann das 24-70 geholt, das Original Nikon, das macht also wirklich klasse Bilder. Und je nachdem, wenn halt jetzt auch die Aufstiegsparty war, dann machen die Spieler riesengroßes Bild und die ganzen Betreuer dabei. Dann hast du da, was weiß ich, 30, 35 Leute und die wollen ja auch alle irgendwo auf so ein Bild drauf. Da kommst du natürlich mit deinem, wenn du jetzt das Große drauf hast, normal, das 70-200, dann stehst du irgendwie 30 Meter hinten und hast davor auch noch die anderen 25 Fotografen, die dann das Weitwinkel drauf haben.
Genau. Hast du einen Weitwinkel für solche Anlässe, wo du sagst, okay, ich muss einfach nach vorne oder ich kann mich nicht hinter die Fotografen stellen?
Also ich habe halt noch das Standard 17 und, also das Standard-Kit-Objektiv. Und da kann man dann schon mal, wenn dann jetzt nicht das Spiel ist, dann nachher auch schon mal den Blitz draufsetzen, dann geht das auch noch. Aber habe ich eigentlich sehr, sehr selten drauf. In der Regel kriegt man es dann mit dem 24er doch eingefangen.
Okay, und prozentual, was würdest du sagen, das 70-200 oder das 24-70, wie viel Prozent davon hast du es beim Spiel drauf?
Also das wollte ich gerade sagen. Also das 24-70 habe ich eigentlich relativ selten drauf, muss man jetzt sagen. Wenn ich nicht gerade beim Handball bin, weil beim Handball sitzt du in der Regel immer hinter irgendeinem Tor, also so in dem, also so zu den Torecken hin.
Ja.
Und da kriegst du den, wenn die dann angeflogen kommen, kriegst du Spieler mit Torwart eigentlich mit einem 70-200 nie drauf. Man kann dann zwar schon mal ein bisschen wechseln, dass man so ein bisschen beides hat, aber deswegen bin ich beim Handball primär mit dem 24-70. Beim Basketball, da schwanke ich, da wechsle ich schon mal nach dem Einlaufen, wenn dann so, bevor das Spiel losgeht. Da habe ich aber in der Regel auch hauptsächlich das 70-200, beim Football fast ausschließlich. Weil das Feld ist nun mal wesentlich größer, dass man da noch ein bisschen was mit abdeckt. Und halt je kleiner das Feld wird, desto, ja, auch von der, vom Objektiv her wechsle ich dann zum 24-70.
Okay. Aber man muss dann auch dazu sagen, dass die Nikon D90 ja eine Crop-Kamera ist. Mhm. Und insofern,
Crop 1.5.
Genau, und so bist du natürlich auch beim, selbst beim 24-70 kommst du ja schon, hast du ja schon einen relativ bequemen Zoom, auch wenn er nicht über das ganze Spielfeld reicht. Mhm. Aber man hatte doch ein bisschen Möglichkeiten. Und na, das 70-200 am Crop-Sensor ist natürlich ein komfortables Tele, dann auch gerade bei ja, beim großen Footballplatz. Mhm. Und ja, gehen wir mal einen Schritt weiter. Du hast jetzt also Bilder geschossen. Vielleicht kannst du mal zu den technischen Einstellungen deiner Kamera sagen. Du hast schon von deinen Objektiven jetzt berichtet und von deinem Body. Wie stellst du die Kamera ein? Jeder Fotograf hat ja so seine Lieblingseinstellungen. Mhm. Wie stellst du deine Kamera ein?
Ja, da kommen wir zu einem Punkt, wo ich ganz eindeutig sage, also ich meine, man wird zwar überall in Anführungszeichen Fotograf genannt, jedoch meine ich oder bin ich persönlich der Meinung, dass zu dem Begriff Fotograf eigentlich mehr gehört. Also ich würde mich persönlich jetzt nicht als Fotograf bezeichnen, einfach weil mir auch der technische Hintergrund und so weiter fehlt. Da haben einige Leute lange für gelernt, dass sie sich Fotograf nennen dürfen oder eine Ausbildung für gemacht. Deswegen, ich sehe das halt doch eher als Hobby. Ich bin dann auch Hobbyfotograf und dementsprechend benutze ich meine Kamera auch. Was bedeutet, wenn ich jetzt in einer Halle bin, wo wirklich konstant gleiche Lichtverhältnisse sind, dann stelle ich sie schon manuell ein, um da halt je nachdem mal zu experimentieren. Ansonsten bin ich in der Tat so frei, wie wenn jetzt das Wetter wie am Samstag war. Du hast viele Wolken, zwischendurch sehr hell, sehr viel Sonne. Ich habe eine Sportautomatik an der D90 und dann benutze ich die. Das heißt also in dem Augenblick, wenn sich dann die Lichtverhältnisse ändern, fange ich nicht hektisch an der Kamera zu drehen, sondern ich konzentriere mich auf das Spiel, was passiert und muss mich nicht um irgendwelche Lichtverhältnisse irgendwo großartig einstellen.
Okay.
Und also bei vielen weiß ich definitiv verpönt, aber ich denke mir da einfach, okay, ich kann damit durchaus leben.
Und wenn du, klar, an eine Nachbearbeitung kommst du, oder um eine Nachbearbeitung kommst du wahrscheinlich eh nicht drum herum.
Richtig.
Zumindest weniger eine künstlerische Nachbearbeitung als eine einfach technische Nachbearbeitung. Erstmal fotografierst du in JPEG oder in RAW?
Ausschließlich RAW.
Okay, das unterscheidet dich wahrscheinlich auch von einigen anderen Sportfotografen.
Von sehr vielen, soweit ich es mittlerweile sogar gehört habe. Also ich kenne nur... Oder ich habe nur von einem oder zwei weiteren überhaupt in der ganzen Zeit, die ich jetzt mit den Fotografen mich auch unterhalte, nur ein oder zwei, der mal meinte zwischendurch. Also ich mache es ausschließlich. Mhm. Ich habe aber auch, ich sag mal, die Freiheit, ich muss die Bilder nicht 5 Minuten nach dem Event fertig haben.
Okay, das ist sicherlich ein Hauptargument. Und also du veröffentlichst nicht deine Bilder schon zeitnah, aber nicht unbedingt noch am gleichen Abend.
Richtig. Also es kommt jetzt drauf an, wenn jetzt die Spiele, was weiß ich, um 16 Uhr den Anwurf haben oder Tip-Off oder wie auch immer, Kick-Off, wie es alles heißt und sich nennt. Und ich komme jetzt noch um 21 Uhr nach Hause, dann kann es in der Tat, dann gab es auch schon Abende, wo ich die Bilder dann noch nachts um 2 Uhr veröffentlicht habe. Ich habe so eine grobe, sagen wir mal, Faustregel, solange es nur 400 Bilder sind, brauchst du auch nur 4 Stunden vom kompletten Importieren, Aussortieren, dann entsprechend überarbeiten, ausschneiden und veröffentlichen. Und ja, das sind zwischen 3 und 4 Stunden.
Okay. Und du arbeitest, ich muss noch einmal dazu zu der Bearbeitung. Also was machst du? Du importierst die Bilder, vielleicht eben sagst du mal, mit welchem Programm du arbeitest und welche Arbeitsschritte dann bei dir folgen?
Ja, also ich habe da im Grunde mittlerweile einen sehr routinierten Ablauf, was es auch relativ schwierig macht, die Software mittlerweile zu wechseln. Muss ich eigentlich auch nicht, weil ich mit Aperture 3 von Apple sehr zufrieden bin. Mhm. Ich arbeite ja hier von der Ausrüstung her. Wenn ich unterwegs bin, habe ich mein 13 Zoll MacBook dabei. Mhm. Und das ist auch sehr stabil. Es ist das erste damals gewesen mit diesem Alu-Unibody. Das heißt, kaputt geht da eigentlich nichts. Und die Aperture-Software habe ich dann immer auch da drauf, wobei ich das Notebook eher selten mit zu den Events nehme, weil ich lasse das Zeug gerne ungern unbeobachtet in irgendwo stehen. Und ist zwar noch nie was passiert, aber gut, bezahlt mir keiner, wenn es so ist, dementsprechend.
Okay, dann importierst du die, ich weiß nicht, ich komme von Lightroom, aber ich glaube, man hat dann sicherlich auch irgendeinen Ordner, irgendeinen ja, Sammelbehälter, in dem die Bilder landen. Wie geht's dann weiter?
Ja, das verwaltet Aperture von selber, dann sind die 400 Bilder quasi in Aperture drin und dann gehe ich das Ganze eigentlich zweimal durch. Also im ersten Step kriegen die Bilder von mir verschiedene Sterne, 5, 4, 3 und... oder werden halt gleich gelöscht. Also wenn sie wirklich super schlecht sind, werden sie gleich gelöscht und es werden nur die, also am Ende werden nur die 4- und 5-Sterne-Bilder behalten. Die ich schon während dem ersten Durchgang gelöscht habe, die sind halt gleich im Mülleimer, wenn du so willst. Dann bleiben von 400 in der Regel vielleicht 200 über. Also insgesamt 3, 4 und 5 Sterne. und von den 5 Sternen jedoch maximal irgendwas zwischen 50 und 80. Mehr eigentlich nie. Und das hängt auch ein bisschen von der Sportart ab. Und wenn ich dann so den Schritt habe, dass ich wirklich meine Galerie, wenn du so willst, zusammen habe, die zwischen 50 und 80, danach werden auch die 3-Sterne-Bilder noch gelöscht, dann bleiben nachher irgendwas um die 160 in der Regel über. Auch
Okay.
noch RAW. Dann sind es zwar, ich sage immer gerne, es sind zwar scharfe Bilder, aber es sind halt nur Bilder. Das sind halt Bilder, die würde man sagen, es ist, was weiß ich, ja, ist ein Basketballer drauf, aber es ist dann kein, wie ich sagen würde, spannendes Motiv. Ja, genauso gibt es halt Cheerleader-Bilder und Cheerleader-Bilder. Auf dem einen denkt man sich, wow, da gehen die Haare, da gehen die Arme. Ja, und auf dem anderen ist halt ein Cheerleader drauf. Das will dann keiner sehen.
Es kommt dann ja auch immer darauf an, wer jetzt der Kunde sozusagen für das Bild ist. Möchte ich möchte ich den Zuschauern, die vielleicht bei dem Spiel dabei gewesen sind oder die vielleicht gerne dabei gewesen wären, mal einen Eindruck vom Gesamtspiel vermitteln? Oder geht es darum, das eine Foto zu haben, was nachher ja irgendwo publiziert wird, was nachher in einer Zeitung oder sonst wo erscheint?
Ja.
Dann sind wir eigentlich auch schon bei dem Punkt, was du mit den Bildern dann machst. Du hast also Bilder
Ja,
in
ganz
einer
kurz.
relativ, ja?
Bin ja noch nicht durch.
Ach so, Entschuldigung, ja.
Also, ich habe dann meine Bilder durch. Wie gesagt, die 4 und 5 bleiben über. Nur die 5-Sterne-Bilder. Ich habe hier ein fertiges Preset angelegt, womit ich mich sehr gut mittlerweile, sagen wir mal, mich angenähert habe. Also an das, wie das fertige Bild nachher farblich und von den, sagen wir mal, Farben her aussehen soll. Die werden nur über die 5-Sterne-Bilder drüber gejagt. Und dann fange ich gegebenenfalls noch an, auch wenn man es bei der Sportfotografie eigentlich eher nicht macht, oder ich habe es bisher zumindest auch noch gerade von keinem anderen gesehen, es kommt schon mal vereinzelt vor, dass ich gerne die Bilder wieder gerade stelle. Und sie dann auch genau in den Ausschnitt nehme, wie ich meine, dass das Bild aussehen soll. Dabei möchte ich allerdings meistens oder möchte ich immer das Original-Seitenverhältnis beibehalten. Was ich bei vielen auch schon gesehen habe, was ich persönlich einfach nicht leiden kann, ist, wenn Bilder ganz schmal, etwas breiter, viereckig, ganz breit, ultraschmal, so ein Panorama oder was, dieses Wechseln des Bildformates, finde ich, irgendwie geht gar nicht. Es gibt einmal 3 zu 2 hoch oder, also 2 zu 3 hoch oder 3 zu 2 breit, meine Meinung.
Okay.
Mag auch jeder anders sehen. Aber ich finde es derjenige, der die Bilder sieht und die Galerie durchgeht, wenn dann dauernd sich das Bildformat ändert, finde ich, ist es einfach Stress fürs Auge.
Okay. Ist ja sicherlich auch eine Frage. Da sind wir eigentlich auch schon bei der Publikation letztendlich. Wie wird das Bild nachher angeschaut? Also habe ich es nachher in einer Zeitung, wo es in irgendein Zeilenformat oder Spaltenformat eingeklemmt wird und wo ich auch eine gewisse Textzeilenmenge noch unterbringen muss, dann wird das Bild vielleicht beschnitten und dann ist es eh egal, wie wir es als Fotografen fotografieren.
Eben, genau.
Oder sagst du, ich fotografiere eigentlich so, dass ich es im Internet publiziere und dann ist das Maß ja eigentlich auch so ein bisschen der Bildschirm und ich fotografiere dann vielleicht so oder veröffentliche die Bilder eben so, dass sie den
Also
Bildschirm gut ausfüllen.
da mache ich mir ehrlich gesagt so gar keine Sorgen oder Gedanken drüber. Es ist, wie gesagt, dass das Format, wie es aus der Kamera kommt, 2332. Und dementsprechend schneide ich die Sachen eigentlich zurecht. Denn wie du schon sagtest, die Zeitung, wenn sie es anders braucht, weil jetzt, was weiß ich, der Spieler da, der nimmt vielleicht gerade nur im goldenen Schnitt das rechte Drittel ein, dann schneiden sie es links eh ab, wenn sie es nicht brauchen können.
Ja, richtig.
Also das ist auch das Einzige, wo ich mir eigentlich zeitnah die Mühe gebe, dass ich die Bilder, also zumindest für die Vereine, denen ich schon mal vereinzelt Bilder zuspiele, dass ich noch am gleichen Abend nach dem Spiel kriegen die per E-Mail die 2 bis 3 Bilder von mir, die sie dann, wenn sie möchten, für eine Pressemeldung entsprechend verwenden können.
Okay, also ja, vielleicht so auch als Dank oder ich
Das
meine.
ist halt, die dürfen die Bilder, sofern entsprechend die Fotocredits genannt werden, dürfen die honorarfrei verwendet werden, aber Fotocredits sind ganz klar Pflicht.
Okay. Ja, das finde ich aber interessant, was du sagst. Also du arbeitest ja wahrscheinlich ähnlich wie ich, denn auch ich bleibe immer in diesem 2 zu 3 oder 3 zu 2 Format. Und auch das Beschneiden birgt natürlich auch die Schwierigkeit, dass es ja beim Publizieren, also gerade in den Printmedien, ja, man weiß eben nie, in welchem Format wird es dann eingesetzt, in welchem Beschnitt. Und wenn man dann selbst schon einen Beschnitt vorgenommen hat, hat man natürlich die Schwierigkeit, dass eventuell der Zeitung dann noch irgendwo was fehlt, wenn wenn sie eben sagen, ich hätte gerne dieses oder jenes Format und jetzt fehlt mir da rechts was. Aber das tust du trotzdem. Also du beschneidest das so, dass das Foto für sich eine runde Sache ergibt.
Dass das Foto ein Foto bleibt, wenn du so willst, ja. Also dass man es theoretisch auch in den Automaten werfen und ein Papierfoto bei rauskommen könnte.
Okay.
Also ich mache mir da auch keine Sorgen um, wie gesagt, HD oder wie man hier diese einfach Breitbildaufnahmen oder wie auch immer. Ich meine, klar, wenn jetzt jemand käme und sagt, hier, hört zu, ich brauche die in dem Format, dann würde ich mir da auch entsprechend Gedanken zu machen. Aber dann würde ich es in der Tat dafür extra anfertigen. Mhm. Weil das, also das Bild selber würde nachher, wenn ich es in der Galerie online stelle, wieder ein 3.2 oder 2.3 sein.
Also der Verein bekommt deine Bilder und oder eine Auswahl deiner Bilder und was geschieht mit den restlichen Bildern, von denen du sagst, das ist ein guter Zusammenschnitt oder eine gute Galerie, die das Spiel widerspiegelt?
Ja, das war einer der Gründe, weswegen ich meine oder weswegen es überhaupt diese Sportseite gibt. Ich habe ja dafür entsprechend im Internet, ja, wie sagt man, es war meine für mich geschaffene Akkreditierungsgrundlage im Nachhinein.
Okay.
Ich hatte halt gedacht so, wenn ich jetzt irgendwo in der Zukunft da weitermachen möchte und ich meine, du kennst es wahrscheinlich selber, ist man da erstmal so ein bisschen angesteckt, dann ist das irgendwie so ein gewisser Selbstläufer. Also hat man erstmal mit der Sportfotografie irgendwo angefangen, dann finde ich, hört man da auch so schnell nicht mit auf.
Und also du hast eine Homepage, müssen wir vielleicht kurz erklären, mhm. Die können wir dann ja auch gerne im Blog verlinken. Mhm. Und erzähl mir eben kurz über die Seite, was zeigst du da?
Also meine Homepage, das ist Tough Sports, war auch nicht einfach da nochmal einen Namen zu finden, der halbwegs prägnant ist, nicht zu lang und nachher irgendwo schon dreimal gab. Und das war halt so, wie gesagt, meine Akkreditierungsgrundlage, das habe ich dann aufgebaut, habe da auch lange ein Theme für gesucht, was sportlich daherkommt, wo man halt sportliche Bilder auch, finde ich, sehr gut präsentieren kann. Und da habe ich dann damals auch auf Nachfrage bei dem Kollegen, für die ich die Fotos da beim American Football gemacht habe, hier mal zu, ich habe die Fotos zwar für dich gemacht, kann ich die verwenden? Sagt er, klar, mach ruhig, kein Thema. Und seitdem ist das dann, das war so die erste Grundlage für den Freizeitjournalisten. Und seitdem ist das auch, wenn ich jetzt Akkreditierungsanfragen stelle, irgendwo hier, hört zu, ich würde gerne, ich komme für, dann ist da mein Presseausweis und die Verlinkung der Internetseite drin. Ja, und dadurch dann alles entsprechend nachher auch online gestellt.
Klasse, das ist ein sehr schönes Theme, gefällt mir gut und sehr reichlich gespickt von vielen Galerien. Ach, schau, hier ist auch eine Galerie, wo ich fotografiert habe, sehe ich gerade, sehe ich jetzt erst.
Ja, da warst du ja so freundlich, mir die Bilder aus Fechter zur Verfügung zu stellen.
Ja, genau, das war unser Finale.
Was im Nachhinein übrigens nur ganz kurz eine sehr gute Idee war, von mir nicht dahin zu fahren. Ne?
Ja, du, aber immerhin.
Ich wäre sehr gerne, glaub's mir. Ich war ja schon mal bei euch und ich finde auch die Halle super toll und die Stimmung ist auch super toll in Fechter, muss ich ganz toll sagen. Bin da auch sehr gut aufgenommen worden damals.
Ja.
Ne, also auch hier nochmal vielleicht den Gruß an den Christian, der mir da auch ein sehr schönes Bild gemacht hat.
Genau, das Bild ist auch bei Facebook von dir zu sehen.
Mhm. Und wie heißt es? Jetzt habe ich gerade den Faden so ein kleines bisschen. Ach so, ja, und jetzt war ja das Spiel leider an einem Sonntag, das zweite Finalspiel in Vechta.
Ja.
Und ich habe mir das ausgerechnet. Ich bin so, verdammt, die Fahrt und das. Und da muss nur eine Ungereimtheit dazukommen. Ja, und das war's. Die sind nach dem Spiel mit sämtlichen Fanbussen und den Spielerbussen bei McDonald's Essen gefahren.
Ja.
Das heißt also, die waren irgendwann nachts so zwischen 2:30 oder was erst wieder in Düsseldorf. Und dann hätte ich von da aus noch wieder weiter müssen nach Mönchengladbach und ich musste den Montag leider arbeiten. Ich habe leider keinen Urlaub gekriegt. Und das ist dann leider, wenn das ist jetzt mal so der negative Punkt, wenn du halt nur Freizeitjournalist bist, dann kann man sich das leider nicht erlauben.
Gut, die Spiele finden, gerade auch die Auswärtsspiele ja zum Teil in deutlichen Entfernungen statt. Ihr seid natürlich mit Mönchengladbach noch relativ zentral in Deutschland, aber wenn es dann für die norddeutschen Clubs bis nach Bayern oder Baden-Württemberg runtergeht, dann sind das schon ganz schöne Touren, die man dann sonntagsabends nicht noch eben wieder zurücklegt.
Ja, das ist es.
Vielleicht noch ganz kurz, dein Theme, also deine Homepage ist auf WordPress aufgesetzt. Mhm. Und woher hast du das Theme?
Ja, das war noch so eine Geschichte, weil es ist halt bei mir viel auch, denke ich mir, wenn man Fotos präsentieren will, dann will man nicht einfach nur ein Standard-Theme haben. Und ich habe lange nach so einem Theme gesucht und bei vielen Themes, wo du ja, wie sagt man, wo man immer, wenn es so ein kleines Aber gab, war ich eigentlich nicht bereit dafür zu bezahlen. Ja, und weil es halt hier in dem Augenblick kein Aber gab, ich habe das gesehen, mich in Anführungszeichen sofort verliebt. Und das Theme heißt Sports Edge, glaube ich, von Theme Fuse.
Okay, also schon ein spezielles
Ja.
Theme, was eben auf die Bildpräsentation zielt.
Ja, eher nicht. Das ist also wirklich schon, wenn man das auch bei denen auf der Seite sieht, speziell auf Sports ausgelegt. Das heißt also,
Okay.
auch wenn man sich, das Spezielle ist ja, Entschuldigung, Sport Edge nennt sich das Theme, ist von Theme Fuse. Und man merkt halt, man kann das so schön kategorisieren. Und wenn du bei mir auf American Football gehst, dann hast du die Galerie, dann ist auch oben der Header ein Rasen mit einem American Football. Gehst du auf Basketball, ist da ein Parkett mit einem Basketball. Das passt sich also der jeweiligen Sportart an. Auch beim Eishockey eine Eisfläche mit einem Schlittschuh und so weiter. Und
Okay.
das ist schon eigentlich wirklich sehr, sehr speziell darauf ausgelegt. Ich habe das jetzt nur bei mir noch ein bisschen, ich sag mal, abgewandelt in der Form. Normalerweise hättest du auf der Startseite dann noch so einen Newsbereich, ein separates Bild und irgendwelche Ticker und alles. Daher ich jetzt bei mir wirklich nur die Fotos präsentiere, habe ich mir das so umgestrickt, dass man bei mir nur die Übersicht der jeweiligen Spieler hat. Wenn man das Spiel anklickt, siehst du auch den Endstand, weil ich finde einfach nur Bildgalerie, ohne dass man nachher weiß, wer hat denn gewonnen und wie viel, fand ich immer doof. Deswegen steht zumindest dabei, wer gegen wen, wann, wo gespielt hat und was das Endergebnis ist.
Okay, super. Ja, lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen. Total klasse, was jetzt WordPress mit den Themes, die man eben dafür bekommen kann, doch hier da leisten kann. Total klasse.
Genau, sehr flexibel.
Ja, jetzt veröffentlichen. Du hast also einmal deine Homepage, aber ich habe dich auch bei Facebook schon verbunden. Welche Rolle gefunden? Welche Rolle spielt jetzt Facebook für deine Bilder?
Ich will es mal so rum sagen. In Zukunft eher eine untergeordnete Rolle, weil ich mittlerweile das Ganze jetzt in die Homepage mehr und mehr integriere und dementsprechend Zukunft über Facebook die Sache auch nur noch verlinken werde. Früher habe ich in der Tat oder bisher eigentlich überwiegend, habe ich die Bilder nachher auch bei Facebook veröffentlicht, was dem Ganzen aber auch zumindest nicht geschadet hat, sagen wir es so. Also zumindest vom Namen her. Auch weiterhin werde ich vereinzelt Bilder bei Facebook veröffentlichen, aber dann auch ganz klar nur mit meinem Logo drauf, was ich halt in die Ecken immer reinsetze und versuche meistens so wirklich auch eine Ecke zu nehmen, wo es von der nicht stört, also das Motiv selbst nicht stört. Und also bei Facebook werden die Bilder weiterhin nur mit Logo zu sehen sein. Auf meiner Homepage, wenn die Bilder eingebunden sind, das ist ein Flickr-Stream, den ich da jetzt hinter habe, ein sehr schönes Plugin dafür. Und dann kann man sich die Bilder auch jetzt direkt in der Homepage angucken und muss dafür nicht mehr dann zu einem der Social Networks weiterleiten. Was aber ganz klar den einfachen Hintergrund hat, ich finde einfach den Weg, den Facebook geht, mit den ganzen Anpassungen die letzte Zeit, finde ich für mich nicht den richtigen Weg. Es ärgert mich immer mehr, auch jetzt die Fanseiten, die Verbreitung und so weiter, die da ja eingeschränkt wird, wenn du da nicht bereit bist, was zu bezahlen. Dann hast du auf der Fanseite, wenn du so willst, du siehst nicht mehr sofort, wer hat was wie wo gemacht. Nein, da kann man jetzt Beiträge kaufen. Man muss immer zu den Aktionen umschalten, finde ich nicht gut. Dann kommt noch hinzu, dass ich meine Bilder immer bei Facebook und Google Plus veröffentlicht habe. Das sind also zwei Kanäle sind, was auch wieder Doppelzeit bedeutet. Du machst dann einmal da Bilder hochladen, 10 Minuten, eben kurz schreiben, was passiert ist, dann gehst du zu Google Plus, musst die Bilder hochladen, musst das dann titeln, dann musst du das Ganze auch noch von dem jeweiligen Blog-Eintrag verlinken, auch wieder immer Code anpassen, also Bildgalerie-Links suchen und so weiter, ist mir einfach zu blöd. Also ich werde weiterhin zukünftig die Beiträge als solches zwar zu den jeweiligen Networks spielen, aber die Bilder nur noch aus dem Aperture kann man die Bilder sofort zu Flickr hochladen. Da brauche ich nur noch sagen, hier Bilder markieren, lade hoch. Und während das passiert, hast du die Sachen auch schon online. Ich brauche sie nicht mehr separat alle rausrechnen, in einen Ordner separat in zwei Netzwerke hochladen.
Und jetzt hat ja Flickr auch ja, sich ja, verändert, dahingehend, dass man jetzt auch ohne Pro-Account, weil man hat keine Bildbegrenzung mehr auf 200 Bilder, wenn man kein Pro-User ist, sondern man kann auch schon als ja, kostenloser Teilnehmer, ja, steht hier 1 TB kostenlosen Speicher bekommen.
Richtig. Und du hast nicht mehr die Eingrenzung, die Bilder. Die Eingrenzung war ja nicht, dass du hast ja immer nur 200 sichtbare Bilder gehabt. Die anderen dahinter gingen ja nicht verloren.
Ja.
Das heißt also, auch wenn du die Galerien oder Alben, in deine Webseite eingebunden hattest, waren die weiterhin abrufbar.
Okay.
Du hast nur auf Flickr selber die Bilder nicht mehr gesehen.
Okay.
Ja, und so. Das ist jetzt weggefallen, ja.
Und das funktioniert jetzt so, dass du dann auch, wenn du direkt aus Apache die Bilder hochlädst, dass die dann gleich in einem Unterordner sind, den du verlinken kannst.
Denn also in der Apache fragt dann hier, möchtest du einfach nur in den Fotostream laden oder in ein Album? Mhm. Dann sage ich halt hier, mach ein Album draus. Dann lädt er die auch direkt hoch. Dann sind die auch direkt richtig getaggt. Also die Tags sind dann, weil er sie aus Apache übernimmt, was auch nochmal eine sehr nach einer Arbeitsvereinfachung ist, einfach weil die Bilder auch direkt im richtigen Kontext erscheinen. Sie haben direkt in Flickr auch schon den richtigen Ort. Man muss nur noch die Privacy für den Ort quasi wieder freischalten, dass es an dem richtigen Ort angezeigt wird. Und danach packe ich die eigentlich nur noch in die Sammlungen, weil ich habe dann Ordnersammlungen, die für Basketball, Handball, American Football und, wo ich den einfach nur noch reinschieben brauche an die richtige Stelle. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Dann hat ja der Ordner selber, dieses Set hat eine ID. Und über das Plugin, was ich hier im WordPress integriert habe, da habe ich auch lange nachgesucht, nennt sich Photonic Gallery for Flickr. Und da kann man auch Picasa und weiß ich nicht was alles anbinden, 500px, falls es jemanden, sind ja auch mittlerweile viele, die 500px benutzen.
Ja.
Und also kann man da alles einbinden. So brauche ich jetzt nur noch den einen kurz Code-Link rein, die ID eintragen, fertig. Und dann sind die direkt wirklich in dem Beitrag zu sehen. Klickt man an, dann erscheinen die wie eine Lightbox, gehen die auf, angepasst entsprechend an die richtige Bildschirmgröße, je nachdem, wer das gerade guckt. Und man kann mit den Pfeiltasten durch die Bilder rechts, links, auch eine Funktion, finde ich, die sehr wichtig ist. Weil wenn das Bildformat sich schon mal ändert, finde ich auch, es gibt nichts Grauenhafteres, als wenn plötzlich ein Bildformat sich ändert. Du hast die Maus ganz rechts auf dem eigentlichen Klick und dann musst du die Maus bewegen, um wieder zu treffen.
Ja, genau.
Und dann musst du wieder in die andere, diese Interaktionen, finde ich, gehen bei einer Bildershow nicht. Entweder ich habe eine Slideshow oder ich gehe sie wirklich mit den Pfeiltasten durch, dass ich aber mich da nicht umgewöhnen muss, also bewegen muss.
Heute ist Lightroom 5 herausgekommen. Heute, wo wir hier aufnehmen, das ist Montag der 10. Und Jeffrey Friedel, das ist ein Programmierer, der ständig Export- und Publishing-Plugins schreibt, unter anderem auch für Lightroom, hat heute auch ein aktuelles Plugin rausgebracht, um eben auch, was eben auch in Lightroom 5 zu benutzen ist, um auch von Lightroom aus dann die Bilder direkt zu Flickr hochladen zu können. Vielleicht eine ganz interessante Geschichte für diejenigen, die Lightroom nutzen und jetzt auch mal Flickr zum Publizieren der Fotos nutzen wollen. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast dann also dadurch, dass du die Bilder bei Flickr hast, bist du eben nicht mehr darauf angewiesen, einen relativ großen Webspace zu haben. Und was ja der Nachteil von WordPress ist, dass größere Fotomengen oder Ordner gar nicht gut zu handeln sind.
Mhm.
Also man hat, glaube ich, einen Fotopool in WordPress und muss das dann über entsprechende Dateinamen irgendwie organisieren, dass man dann noch einen Überblick behält. Aber das wird ja natürlich bei so vielen Bildern, wenn ich überlege, nehmen wir mal an, du fotografierst in der Woche 2-3 Spiele und hast jedes Mal oder hast dann insgesamt, ich sag mal, 500 Bilder, die du in einer Woche publizierst, das mal hochgerechnet, das ist ja ein Pool, der überhaupt nicht mehr zu bewältigen ist, wenn du den auf deinem eigenen Server speichern willst.
Also das wäre jetzt eigentlich nicht das Problem, da möchte ich jetzt für den Anbieter, den ich habe, jetzt nicht unbedingt die große Werbung machen, ich bin aber super zufrieden mit ihm. Das Paket kostet 10 Euro im Monat, das bin ich bereit zu bezahlen, habe dafür unlimited Traffic, habe auch weit mehr an Space, als ich wahrscheinlich jemals brauchen würde, aber die Sache ist einfach die, hier geht es wieder so ein bisschen um Workflow und Machen und Tun. Wenn ich jetzt momentan schreibe ich lediglich den einen Beitrag, lade dazu eine Grafik hoch, die ich also jetzt momentan für den Beitrag, was halt dann die Titelgrafik ist, mache danach in den Beitrag diesen einen Code-Link und habe die Galerie drin, fertig. Muss ich mal irgendwie ein Bild, weil es ist letztens zum Beispiel passiert, beim Hochladen ist irgendwas schiefgegangen, das Bild ist nicht gerade hochgeladen worden, sondern im, 30-Grad-Winkel versetzt.
Okay.
Also es sah total dubios aus, ja. Und dann gehst du einfach in dem Augenblick, gehe ich zu Aperture zurück und veröffentliche das Bild neu. dann ersetzt er auch genau dieses Bild in Flickr. Ich kann also auch bestimmte Sachen, wenn ich sie schon veröffentlicht habe, wir dadurch neue ersetzen.
Ja.
Ganz einfach. Ich mache das aber alles in meiner Fotosoftware. Ich brauche dann nicht erst wieder ein Bild exportieren, muss das Bild auf meinem Server suchen, das Bild löschen oder halt durch das neue ersetzen. Oder wenn ich eine Datensicherung von WordPress mache, dann ist die eigentlich in Anführungszeichen relativ schlank, weil meine Header-Bilder sind alle 1280er Breite. Und das heißt, die nehmen schon ein bisschen Platz weg. Aber es ist eigentlich noch sehr, sehr übersichtlich mit den knapp 130 Artikeln, die ich jetzt auf der Seite habe. Und wenn ich da jedes Mal, wenn ich eine Volldatensicherung mache mit sämtlichen Datenbanken und Grafiken, auch die ganzen Galerien wieder runterladen müsste, das würde zu lange dauern, es würde keinen Spaß machen.
Das glaube ich. Ja, aber dann hast du doch eine gute Möglichkeit gefunden und vielleicht ist auch eine gute Anregung für diejenigen, die bis jetzt alle auf Google Plus oder auf Facebook veröffentlichen. Man weiß auch nicht, wie sich das Netzwerk weiterentwickelt, ob es
Das war der nächste Punkt, weil wie gesagt, so wie es bei Facebook momentan läuft, bin ich gar nicht zufrieden. Und dann wollte ich nicht jetzt das Ganze zu Google verlagern. Irgendwann bist du damit auch nicht mehr zufrieden. Dann nehme ich lieber wiederum was, wo ich mir denke, gut, also ob mal ein Dienst dabei drauf geht oder nicht, das wissen wir heute nicht. Ob Flickr oder Yahoo Flickr irgendwann einstellt, gut, mag auch sein. Genauso überraschend wie jetzt das für Lau kam.
Mhm.
Ja, also ich wäre auch durchaus bloß bereit gewesen. Also ich habe Flickr mittlerweile 3 Accounts. Einer davon ist noch ein alter Pro-Account. Da haben wir in der Tat hier für die American Football Bilder den Account halt auf Pro umgestellt. Damit, weil man da auch schön die Statistiken und so weiter alles sehen kann. Und bin ich sogar am Überlegen, die $50, die das halt sind, das sind jetzt knappe 40 Euro im Jahr bei Flickr, dafür hättest du es werbefrei und kriegst auch noch die Statistiken dazu. Also wäre ich sogar bereit, auch noch additiv dazu zu bezahlen. Denn ich finde, sorry, wer so ein Hobby hat, ich meine, du weißt selber, was die Linsen kosten, da sind 40 Euro im Jahr, die fallen nicht auf.
Richtig. Wie sind so die Rückmeldungen, die du bekommst? Also Facebook, so einfach es auch ist, man freut sich ja schon, wenn man Rückmeldungen über die Bilder bekommt, wenn da ein paar Leute gefällt mir klicken oder ein paar Leute schreiben dir was unter die Bilder. Das ist ja...
Da bin ich gleich mal auf deinen Kommentar gespannt, auf die gleiche Frage.
Ja.
Denn ich meine... Wie soll ich das sagen? Du hast es am Eingang eigentlich gesagt hier. Ich bin immer gerne mal auch Bundesliga, zweite Bundesliga. Klingt ja alles spannend und ganz groß. Aber ich persönlich habe zumindest die Erfahrung gemacht, je tiefer die Liga ist, desto mehr Feedback bekommst du eigentlich von den jeweiligen Leuten, von den Fans, von denen, die dann dazugehören oder wie auch immer. Weil das sind noch Sachen, da kriegst du eigentlich das Feedback, weil die Leute sich darüber freuen, dass jemand da ist, der das sich auch die Arbeit und die Mühe macht. Denn mal ehrlich, Pro A oder was hier, das ist oder erste Beko BBL, da kriegst du natürlich geile Bilder, ohne Frage. Und das gucken sich auch der ein oder andere Fan an, aber das Feedback ist da bei weitem nicht so hoch, wie es in den unteren Ligen ist oder wie es halt bei den Lokalvereinen ist.
Ja, man hat natürlich begeisterte Fans, nicht? Wer sich in der dritten oder vierten Liga aufmacht und das Spiel zu sehen, wo der Verein vielleicht auch nicht jedes Spiel gewinnt, das sind natürlich richtige Fans, die sich dann auch richtig drüber freuen, wenn sich jemand die Mühe macht und das, wie du eben schon sagst, eben darüber berichtet und Fotos hochlädt. Aber mich würde auch nochmal dieser technische Aspekt interessieren, denn es ist ja bei Facebook leicht, mal eben gefällt mir zu klicken, wohingegen bei Flickr nicht unbedingt jeder einen Account hat, jeder kann die Bilder zwar sehen, aber dort klickt man nicht mal eben auf gefällt mir oder schreibt schnell was drunter. Wie ist es denn da?
Gut, das muss man halt damit in dem Augenblick in Kauf nehmen. Das muss man sich halt vorher wirklich überlegen. Weil, wie du schon gesagt hast, und das ist auch wahrscheinlich der, ich nenne es jetzt einfach mal Grund, also meine Tough Sports Fanseite, die ich ja auch bei Facebook eingerichtet habe, die hat es jetzt geschafft. Also Tough Sports als solches muss man einfach mal in die Relation stellen. Gibt es seit, jetzt lass mich nicht lügen, November 2011. So, das heißt, ich bin jetzt gerade etwas über anderthalb Jahre damit unterwegs. Ich kenne also andere Seiten, die, nennen wir sie mal, professionell am Markt sind, auch bei Facebook vertreten sind. Die haben irgendwie bei Facebook dann so 100, 200 Likes. Und dafür habe ich jetzt in den anderthalb Jahren, wenn man es jetzt mal an Likes festmachen will, wobei das für mich eigentlich keine Aussagekraft in dem Sinne direkt hat, aber habe ich es jetzt in den anderthalb Jahren auf knapp über 600 geschafft. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es gerade sind, aber 600 waren es zuletzt, über 600. Und dadurch natürlich hilft Facebook dabei, das zu verbreiten. Deswegen würde ich dem nicht ganz den Rücken kehren. Das heißt, ein paar Bilder werde ich immer wieder da auch veröffentlichen. Aber zukünftig halt das Ganze mehr auf die Seite selbst linken. Denn musst du einfach mal sehen, wenn ich jetzt nur die Seite hätte, nur das Web, also meine eigene Webseite, du gehst jetzt irgendwo hin und machst Fotos. Wenn du nicht gerade hinten groß auf der Jacke irgendwie was draufstehen hast, was man sich dann auch noch merken kann, wer soll denn wissen, dass es die Bilder überhaupt irgendwo gibt?
Mhm. Machst du in irgendeiner Form noch Werbung für dich, dass du sagst, ich habe beispielsweise Visitenkarten, denen ich irgendwelchen Leuten in die Hand drücken kann? Oder hast du auf deinem, hast du auf deiner Kleidung vielleicht eine Internetadresse stehen? Wie machst du das?
Ja, also von allem ein bisschen. Was schon mal am Anfang sehr gut hilft, also für, vielleicht für die, die da auch in Zukunft irgendwie Interesse haben, sich sowas zu machen. Ich habe eigentlich immer recht gute Erfahrungen damit gemacht, so gerade bei den größeren, sagen wir mal jetzt Sportarten, sei es nachher auch in der DEL. Da habe ich mir dann die Fanforen gesucht, habe mich da angemeldet, so ein bisschen mitdiskutiert. Und dann gibt es ja in der Regel immer irgendwo ein spezielles Brett, wo es dann um die Fotos geht. Und da kann man dann sagen, okay, und hier sind auch Fotos. So lernt ja dann der ein oder andere, der dich vielleicht in der Form überhaupt nicht kennt oder wir auch kennen kann, kriegen sie dann mit, dass da vielleicht jetzt noch eine neue Seite ist, die auch schon mal Fotos veröffentlicht. Mhm. Okay. Oder halt je nachdem, weil wie gesagt, nehmen wir jetzt mal ein gutes Beispiel in dem Augenblick, DEL, du hast zwar Riesenstadien, aber da kommst du ja mit den Fans in dem Sinne auch gar nicht so in Kontakt. Machst es wiederum auf der anderen Seite, gehst du jetzt runter zu den Lokalsachen. Ich weiß ja nicht, vielleicht möchte der eine mal Fußball oder was weiß ich dann fotografieren. Nimmst dir den Sportverein um die Ecke. Wie gesagt, ich nenne es immer gerne Support Your Local Team. Hm. Es gibt so viele lokalen Sport. Warum müssen es immer die Großen sein? Ich unterstütze da auch immer gerne die hier lokal vor Ort in Mönchengladbach. Und dementsprechend, die freuen sich immer. Dann kriegst du das Feedback von den Spielern, die halt auch eher, nehmen wir jetzt mal die Hallensportarten, eben schon aufgrund der technischen Voraussetzungen, die freuen sich über gute Bilder und die Familien drumherum. Und so kommt es halt so nach und nach. Ja. Visitenkarten gibt es auch. Ich habe da zwei Motive. Einmal halt für mich, also mit dem Tough Sports, da ist ein großes Eishockey-Tor drauf und dann der ganze Schnickes. Und dann habe ich noch speziell für die Football-Saison eine mit einem American Football jetzt. Und die werden dann, was schon mal sehr gut ankommt, wenn man kleine, wenn man jetzt Eltern, Kinder sieht, wie die mit denen spielen oder was auch immer, geht man mal hin. Das kann ja, also wenn du jetzt wirklich ein schönes Foto gemacht hast, muss man natürlich auch hier bitte immer aufpassen. Nicht einfach wild irgendwelche Leute fotografieren, jetzt auch bei Sportevents und dann irgendwo Individualbilder online stellen. Hm. Sowas mache ich ausschließlich nach Rückfrage, wenn ich mit den jeweiligen Personen gesprochen habe. Oder ich habe jetzt zum Beispiel öfter auch gesehen, wenn du dann irgendwo bist, dann hat so ein Kind ein süßes, sagen wir mal, Tattoo von dem Verein auf der Wange. Ja, sieht ja total geil aus. Das war jetzt beim Eishockey, das Kind eine Mütze, so Kopfhörer, also damit die Ohren geschützt sind und auf der Wange dann so ein Pinguin.
Ja.
So, aber du kannst nicht einfach Kinderfotos veröffentlichen. Also gefragt hier, kann ich das fotografieren? Dann freuen die sich in der Regel sogar drüber. Dann macht man die 2, 3 Fotos, zeigt den Leuten die Bilder und dann freuen die sich, dass das so schön aussieht. Dann gibt man denen noch die Karte mit und dann fragt man aber noch, ob man es auch veröffentlichen darf. Und wenn das okay ist, dann kann man die auch ohne Probleme veröffentlichen.
Bist du schon mal über deine Sportfotografie zu Shooting-Anfragen gekommen?
Ja, mittlerweile auch. Häufiger mache ich allerdings aufgrund dessen, dass, ich sag mal so, ich fotografiere durchaus wesentlich mehr Sport als alle anderen Sachen. Mhm. Shooting-Anfragen, individuell Sachen mache ich mittlerweile auch. Will nicht sagen recht häufig, das wäre jetzt übertrieben. Habe ich in der Vergangenheit schon gemacht, gerne gemacht, hatte ich eigentlich diesen Sommer. Ich gucke gerade aus dem Fenster, es ist grau. Aber hatte ich eigentlich auch noch ein bisschen öfter vor. Mal gucken. Also weil, ich sage mal so, ich wäre jetzt nicht der Studiotyp. Ich bin gerne draußen unterwegs, was weiß ich jetzt hier, in einem Park, Wasser, wie auch immer, und mache dann gerne halt Shooting on Location. Aber jetzt in einem Studio, eine graue Wand, weiß nicht, das wäre jetzt nicht so meins.
Okay, und ist es schon mal vorgekommen, dass du angeschrieben worden bist, man möge dieses oder jene Foto bitte löschen?
Gab es in der Tat einmal von einer Cheerleaderin, die aber grundsätzlich nicht wollte, dass Bilder von ihr veröffentlicht werden. Die hat das grundsätzlich bei allen gemacht. Gut, man muss es dann nicht tun in dem Augenblick. Sie muss einfach damit rechnen, wenn sie jetzt auch gerade in den höheren Ligen in der Bundesliga, wenn du da als Cheerleader irgendwo auf dem Feld stehst, musst du damit rechnen, fotografiert zu werden. Ich habe ja dann auch gesagt, okay, ich sag mal, im Rahmen des Friedens habe ich dann diese zwei Bilder, um die es ging, die habe ich dann gelöscht. Aber gut, in dem Augenblick eine Handhabe hätte sie jetzt nicht wirklich gehabt.
Genau, also ich hatte da auch mal zu nachgelesen, um mich zu informieren. Also wir dürfen natürlich hier keine Rechtsberatung machen als Hobbyfotografen, aber ich glaube, man muss sich dann, wer in der Öffentlichkeit steht und bei einer öffentlichen Veranstaltung sich ins Rampenlicht stellt, der muss einfach damit rechnen, dass er fotografiert wird. Und
genau, anders wie die Person eben, wie gesagt, das war halt, die Frau stand da am Rand. Ich habe dann gefragt, ob dann von dem Kind mit dem Tattoo, ne, das wäre wiederum eine Sache, das mit dem Recht am eigenen Bild. Und ich weiß nicht, Kinder, also meine Meinung ist auch dabei, selbst mal angenommen, ich dürfte es. Ja, also rechtlich absolut abgesichert bin ich trotzdem der Meinung, das Kind kann es nicht entscheiden. Ich finde das zwar ein süßes Motiv, aber das Kind kann ich nicht fragen.
Ja.
Und dann jetzt einfach Bilder zu machen von Leuten, die es nicht entscheiden können, die online zu stellen, finde ich einfach nicht in Ordnung.
Ja.
Und deswegen frage ich immer grundsätzlich die Eltern, ob sie was dagegen haben oder nicht. Und wenn nicht, kriegen sie auch von mir die Karte, stelle ich denen die Bilder auch gerne zur Verfügung. Und damit habe ich bisher ehrlich gesagt noch nie ein Problem gehabt. Im Gegenteil, da freuen sie sich eher.
Ja, so einen Fall hatte ich auch mal, dass ich ein Spieler hat, also genau, das war von einem Spiel gegen die Düsseldorf Baskets, wo ein Spieler seinen Sohn eben dann mit aufs Spielfeld genommen hat, um seine Silbermedaille zu bekommen. Und
das kann nur Marin gewesen sein.
Genau, der war es. Und ich glaube, Marins Mutter war es dann, die fragte, Mensch, ob ich da denn ein Bild von hätte, wie der Sohn oder beziehungsweise dann also der Enkel die Medaille um den Hals bekommen hat, und dann konnte ich ihr das Foto zumelden. Sie war ganz glücklich, und das ist eigentlich auch ganz schön, wenn man mal solche Rückmeldungen kriegt und wenn sich jemand richtig freut über ein Bild, was man gemacht hat.
Ja, und das sind doch die schönsten Rückmeldungen. Denn mal ganz ehrlich, so ein Like, ja, dann haben das 10 Leute geliked, aber da ist dann noch so ein bisschen dieses, das Gefühl, in Anführungszeichen, was Gutes getan zu haben.
Einmal das, und was mich eben auch freut, dass man gewisse Kontakte knüpft. Also wir haben uns jetzt beispielsweise kennengelernt, aber auch so die Kontakte zu den Fans vielleicht vor Ort und wahrscheinlich nicht auswärts, aber ich denke mal so zu den heimischen Fans, dass man einfach auch so seinen Dunstkreis, sage ich mal, ein bisschen erweitern kann.
Das ist richtig, ja. Ich bin auch gerne, deswegen, ich bin ja mit den letztes Jahr auch öfter mal unterwegs gewesen. Wie gesagt, jetzt noch im Januar war ich bei euch in Vechta, und das macht immer Spaß. Das ist immer ein Erlebnis wert, ganz klar.
Ja, Stefan, ich bin gespannt. Ich hoffe für euch, dass ihr, und damit meine ich jetzt die Düsseldorf Baskets, in der kommenden Saison auch in der BeKo BBL spielt.
Ja, das entscheidet sich, glaube ich, jetzt am 25., wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? 25.06. Ja. ist die Anhörung. Und ich bin mal gespannt, ich lasse mich überraschen. Ich werde auch in der zweiten Liga wieder Fotos machen.
Ja, aber in der zweiten Liga werden wir zumindest in der nächsten Spielzeit dann nicht aufeinandertreffen hier beim Fotografieren, aber
das ist klar,
ja. Vielleicht gibt es ja mal ein Freundschaftsspiel oder, wir drücken jedenfalls die Daumen.
Wann fangen denn bei euch die Hallenumbauten an?
Ja, die Vechta Halle, die ist ja letztes Jahr neu gebaut worden für 2000 Zuschauer, und nachdem der Durchmarsch in die erste Bundesliga geklappt hat, muss jetzt die Halle auf 3000 Zuschauer erweitert werden, und die Umbauten haben bereits direkt nach dem letzten Spieltag begonnen.
Oh.
Und die Erdarbeiten, die wurden sogar schon vor dem letzten Spieltag gemacht. Ja, und jetzt sieht man so, dass die ersten Mauern entstehen, dass die ersten Betonträger eingelassen sind, und es geht zur Sache, und dann pünktlich zur neuen Spielzeit soll es dann im erweiterten Rasterdom mit über 3000 Zuschauern losgehen. Wir sind sehr gespannt, ob der Hype anhält.
Ja, ich wollte gerade sagen, dann mache ich mir bei euch ja hoffentlich keine Sorgen.
Naja, ich hoffe, dass es alles klappt, und vielleicht bist du ja auch mal, wenn du nicht zum Fotografieren bist, einfach mal so als Gast da und natürlich auch dann zum Fotografieren und mal schauen. Stefan, für heute danke ich dir erstmal ganz herzlich.
So
ist es. Wir haben eine Stunde überschritten, und ich freue mich, von dir so viel über das Fotografieren erfahren zu haben, auch wenn wir vielleicht über Motive und das Fotografieren an sich und das Künstlerische gar nicht so sehr gesprochen haben. Aber
Gott sagen, das war jetzt eher so der Schweinsgalopp, ne?
Das war so der Schweinsgalopp, aber es waren sicherlich viele Punkte, die auch ja, die Hörer vielleicht interessieren, wenn es eben darum geht, ja, wie komme ich überhaupt in eine Halle oder in ein Stadion rein, wie und wo veröffentliche ich meine Bilder? Denn mit dem Fotografieren setzen wir uns ja alle sehr viel auseinander und das ist vielleicht jetzt das Technische drumherum, vielleicht auch was einige noch interessiert.
Ja, ich würde nur sagen, wenn da noch irgendwelche Fragen sein sollten, ihr habt das ja wahrscheinlich auf eurer Seite, einfach dann unter den Podcast in die Kommentare schreiben und ich werde das noch mal ein bisschen mit verfolgen. Wenn da noch irgendwas sein sollte, hätte, wäre, wenn, dann würde ich da auch noch antworten.
Genau, und ansonsten, wenn da noch Fragen sind, du bist ja nicht aus der Welt, dann treten wir noch mal kurz in Kontakt und dann machen wir das sogar wieder per Skype. Also liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns entweder an info@fotopodcast.de oder schreibt sie bei fotopodcast.de direkt als Kommentar in den Blog. Und dann werden Stefan und ich uns der Sache nochmal annehmen und können euch dann vielleicht noch Antworten auf die Fragen geben. Alles klar.
Ja.
Stefan, dann wünsche ich dir eine spannende Spielzeit. Basketball ist jetzt gerade vorbei, aber wie du hast ja schon gesagt, die anderen Sportarten sind noch voll dabei.
American Football rockt gerade ungemein, ja.
Richtig, und das bei dem schönen Wetter macht es dann wahrscheinlich auch richtig Spaß.
Ja, waren jetzt am Wochenende 3 Spiele gleich, ne? Samstag 2, Sonntag 1. Es warten jetzt noch 600 Bilder auf mich in diesem Sinne.
Okay, ist der Abend also
gerettet.
Wird hier nicht langweilig?
Nein. Langeweile ist etwas, was ich gar nicht kenne.
Sehr schön. Okay. Alles klar. Stefan, ich danke dir.
Okay, ich danke dir und euch.
Tschüss.
Ciao.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.